HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Pirot. Guten Abend.
Bei seinem letzten Haftaufenthalt 2015 fiel er den Gefängnisbehörden wegen seiner Radikalisierung auf. Nach seiner Entlassung wurde er vom Staatsschutz beobachtet und in die Datei für Personen aufgenommen, die Anzeichen für eine Radikalisierung mit terroristischer Tendenz zeigen.
Der Täter war schon wieder ein Gefährder. Und bei manch einem kamen auch Erinnerungen hoch an den islamistischen Anschlag von vor 2 Jahren hier bei uns in Berlin.
Der Attentäter Anis Amri war ein Krimineller, saß schon in Italien in Haft. In Deutschland fiel er als Drogenhändler auf, wurde mit gefälschten Papieren erwischt und war ständig im Visier der Sicherheitsbehörden.
Ich bin gestern mit der Linie 100 am Breitscheidplatz vorbeigefahren, habe gesehen, was da an Sicherheit mittlerweile aufgefahren ist. Und heute frage ich mich, reicht das aus?
Der Fall Anis Amri, der hat wirklich offengelegt, wie über Jahre es gar nicht funktioniert hat. Also insbesondere zwischen den Bundesländern, zum Teil auch zwischen verschiedenen Ämtern.
Dass Chekat von den französischen Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder geführt wird, war den deutschen Behörden nicht bekannt.
Straßburg und ganz Frankreich atmen auf. Der mutmaßliche Weihnachtsmarktattentäter ist gefasst und von Sicherheitsleuten getötet worden. In dem Viertel, in dem er schon kurz nach der Tat vermutet wurde. Damit gehen Tage der Ungewissheit zu Ende. Tage der Suche nach diesem Sherif Chekat mit einem Großaufgebot der Polizei in Frankreich und Deutschland. Der 29-jährige gebürtige Franzose hatte in der Weihnachtshauptstadt, wie sich Straßburg selber nennt, 4 Menschen getötet. Eine Person ist hirntot, 11 Menschen sind verletzt. Damit ist also wieder ein Weihnachtsmarktziel eines Anschlags geworden, genau wie in Berlin vor fast genau 2 Jahren. Damals fuhr Anis Amri mit einem Sattelzug in die Menschenmenge auf dem Breitscheidplatz. Mittlerweile steht fest, schon Monate zuvor war Amri umgeben von V-Leuten. Die deutschen Behörden waren so nah an ihm dran, wie man einem Attentäter nur nahe sein kann. Trotzdem sind immer noch Fragen offen zu Mittätern und zur Rolle der Geheimdienste, was in 3 Untersuchungsausschüssen geklärt werden soll. So wie Amri, so war auch Chekat bei den französischen Behörden als islamistischer Gefährder bekannt. Am Morgen vor dem Attentat sollte er sogar verhaftet werden, was misslang. Also erneut ein Attentäter im Fokus der Ermittler, die seine Tat aber nicht verhindern konnten. Unglückliche Umstände oder Fehler im System? HR2 Kultur, der Tag. Terror auf dem Weihnachtsmarkt. Wer wusste was? Unsere Fragestellung heute Abend. Zunächst der Blick nach Straßburg. Über die Entwicklungen dort berichtet Sabine Wachs.
Es waren auch die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung, die den Ermittlern geholfen haben, den Aufenthaltsort von Sherif Chekat zu bestimmen. Erst einen Tag nach dem Anschlag hatte die Polizei das Foto des mutmaßlichen Attentäters veröffentlicht. Innerhalb von nur 24 Stunden seien aber mehr als 800 Anrufe bei den Behörden eingegangen, sagte Staatsanwalt Remy Eitz am Vormittag in Straßburg. Viele kamen aus dem Viertel Neudorf. Dort hatten Polizisten den mutmaßlichen Attentäter vom Straßburger Weihnachtsmarkt am Abend erschossen.
Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Es geht jetzt darum, mögliche Komplizen zu suchen, die ihn bei der Planung des Anschlages unterstützt und dazu ermutigt haben könnten. Wir werden die letzten 48 Stunden des mutmaßlichen Attentäters rekonstruieren, um herauszufinden, ob er Hilfe bei seiner Flucht hatte.
Afin notamment de voir s'il a pu bénéficier de soutien dans sa fuite.
Wie der Staatsanwalt berichtete, fanden die Ermittler bei dem Toten mehrere Waffen, einen Revolver mit 6 Schuss Munition, ein Messer, außerdem hatte er weitere Munition in seiner Jackentasche. Während dem Versuch der Festnahme am Abend hatte Chekat das Feuer auf Polizisten eröffnet, diese schossen zurück, trafen den Mann tödlich. Innenminister Christoph Castaner bedauerte am Morgen im Radiosender Europe 1 den Tod von Sherif Chekat. Es wäre wichtig gewesen, ihn lebend zu fassen, um die Ermittlungen voranzutreiben. Aber unsere 3 Polizisten haben den
den Verdächtigen angesprochen. Sie wollten ihn stellen. In diesem Moment hatte er sich umgedreht und geschossen. Sie haben zurückgeschossen, um sich zu verteidigen und um sich selbst zu schützen. 48 Stunden hatten mehr als 700 Polizisten nach dem mutmaßlichen Attentäter gefahndet. Mehr als 300 Ermittler suchten nach Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort, ermittelten in seinem Umfeld. Insgesamt 7 Personen, die dem mutmaßlichen Attentäter nahestanden, wurden in Polizeigewahrsam genommen, darunter auch seine Eltern und 2 Brüder. Von Beginn an haben sich die Ermittlungen auf sein Heimatviertel Neudorf konzentriert, sagt Innenminister Christophe Castaner. Wir haben das Viertel Meter für Meter durchkämmt. Es gab zahlreiche Polizeieinsätze. Auch in Paris wurden gestern Menschen aus seinem Umfeld überprüft. Diese Ermittlungen haben die Beamten, die unter der Leitung von Staatsanwalt Rémy Eitz stehen, auf seine Spur gebracht. Unter extrem hohen Sicherheitsvorkehrungen hat am Vormittag der Straßburger Weihnachtsmarkt wieder eröffnet. Polizisten und Soldaten bewaffnet mit Maschinenpistolen patrouillieren auf dem Place Kléber. Touristen und Bewohner sind gekommen. Vor einer Glühweinbude steht ein Straßburger, in der Hand ein Schild. Danke an die Sicherheitskräfte steht darauf. Straßburg ist erleichtert, sagt er. Dank der Einsatzkräfte wird unsere Stadt wieder leuchten. Ich bin hier, um Ihnen die Ehre zu erweisen. Sie haben eine ausgezeichnete Arbeit gemacht. Dank Ihnen konnte der Terrorist ausgeschaltet werden. Auch nach dem Tod des mutmaßlichen Attentäters gilt in Frankreich weiter die höchste Terrorwarnstufe. Mehrere tausend Soldaten schützen die Weihnachtsmärkte im ganzen Land. Straßburg versucht trotz der vielen Polizisten und Soldaten in der Stadt, langsam zur Normalität zurückzukehren. Die Öffnung des Weihnachtsmarktes, sagte Bürgermeister Roland Ries, sei ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
Nun ist das ein schwer zu ertragender Gedanke, dass dieser Sherif Chekat vom französischen Geheimdienst als Gefährder geführt wurde in der sogenannten Akte Fiche-S und sich dennoch frei bewegen konnte. Mehr noch, konnte der 29-Jährige einmal quer durch Europa vagabundieren, um Straftaten zu begehen. In Frankreich, in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg immer und immer wieder, 27 Mal wurde er verurteilt. Es ist ja nicht so, dass die Sicherheitskräfte in Frankreich da jemanden übersehen hätten. Im Gegenteil, wussten sie sehr genau, mit wem sie es zu tun hatten. Auch seine zahlreichen Geschwister, sein Vater, waren im Visier. Die ganze Familie gilt als möglicherweise radikalisiert. Aber das macht es ja eigentlich nur noch schlimmer. Polizei und Geheimdiensten in Frankreich waren offenbar die Hände gebunden. Schauen wir darauf, wie die Sicherheitskräfte mit diesen sogenannten Gefährdern umgehen, ganz allgemein, welche Handhabe sie haben. Tun wir das zusammen mit Burkhard Freier, er ist Chef des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Pirot.
Herr Freier, nun können Sie natürlich nichts direkt sagen über diesen konkreten Fall in Straßburg, aber sprechen können wir mit Ihnen über Gefährder. Wer zählt zu dieser Gruppe?
Gefährder sind noch nicht Straftäter. Gefährder ist eigentlich ein Arbeitsbegriff der Sicherheitsbehörden, der in den einzelnen europäischen Ländern auch zum Teil unterschiedlich im Einzelnen definiert wird. Wenn man eine lange Definition nimmt, würde man sagen, Gefährder ist eine Person, bei dem wir Anhaltspunkte dafür haben, dass er eine schwere politische Straftat begehen wird. Also zum Beispiel einen Anschlag oder andere Straftaten, die zusammenhängen mit Islamismus oder Extremismus.
Also dem man das theoretisch zutraut. Es soll in Deutschland an die 800 islamistische Gefährder geben, so steht das im Verfassungsschutzbericht von 2017. Verglichen mit fast 13.000 gewaltbereiten Rechtsextremen, die dort ebenfalls aufgeführt werden, klingt 800 Gefährder jetzt erstmal überschaubar. Ist das viel oder ist das wenig?
Eigentlich ist es viel, und zwar deshalb, weil wenn man zum Beispiel einen Islamisten als Gefährder einstuft, das erfolgt dann immer durch Polizei und Verfassungsschutz gemeinsam mit den Erkenntnissen, die wir haben, dann hängen da auch ganz bestimmte Maßnahmen dran. Sie müssen sich das so vorstellen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen haben wir 3.100 Salafisten. Davon sind mit Stand heute etwas über 800 gewaltorientiert. Und davon wiederum, von den Gewaltorientierten, ist ein Teil Gefährder. Und je mehr ich diese Islamisten als gewaltorientiert oder sogar als Gefährder einstufe, desto mehr Maßnahmen muss ich ergreifen. Das heißt also, ich muss bei der Person, die ich als Gefährder einstufe, kontrollieren, wo wohnt er, hat er seinen Wohnsitz gewechselt, seine Kontaktpersonen, seinen Aufenthalt innerhalb des Bereichs des Landes, was tut er, welche Internetauftritte hat er. Das heißt also, wir versuchen, den Gefährder ziemlich genau zu beobachten.
Aber woher wissen die Behörden denn dann, ab wann jemand wirklich eine Straftat zuzutrauen ist? Schließlich ist ja nicht jeder gewaltorientierte und auch nicht jeder Gefährder dann gleich auch ein Terrorist.
Nein, das ist richtig, aber das sind Wissens- und Erfahrungswerte und Anhaltspunkte. Also wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der seit 5 Jahren in engstem Kontakt zu einer salafistischen Szene ist, die immer wieder über Gewalt und Dschihadismus redet. Und wenn er dann auch noch zusätzlich, nach heutigem Wissen, kleinkriminell ist oder auch schwerere Straftaten begeht. Und wenn er dann auch noch zusätzlich immer wieder im Internet davon postet, irgendwann muss mal was geschehen oder ähnliche Worte. Das heißt, je mehr Anhaltspunkte wir dafür haben, und zwar konkrete Anhaltspunkte, dass er sich immer näher an eine Straftat oder sogar an einen Anschlag bewegt, dann wird die Beobachtung intensiver durchgeführt, desto enger wird die Beobachtung durch den Verfassungsschutz und desto mehr Maßnahmen ergreift die Polizei, um hier aufzuklären und im Sinne der Gefahrenabwehr auch Maßnahmen zu ergreifen, um eine mögliche Tat zu verhindern. Aber immer noch ist es so, dass er noch nicht ein Straftäter ist, weil die Anhaltspunkte dann eben noch nicht ausreichen, um ihn quasi zu verhaften oder sogar in Untersuchungshaft zu setzen. Das Problem dieser Gefährder ist, und warum hat man diesen Begriff eingeführt und warum wird er von den Sicherheitsbehörden so benannt, ist genau der Punkt, unter den vielen, vielen Islamisten, die wir haben, zu priorisieren und diejenigen herauszufiltern, und zwar mit klugen methodischen Maßnahmen, die möglicherweise ganz nah an einer Straftat oder einem Anschlag sind.
Herausfiltern anhand welcher Kriterien?
Herausfiltern anhand der Kriterien, die erstens seine eigene Person betreffen. Das bedeutet, mit welchen Personen hat er Kontakt, mit welchen Internetauftritten agiert er, ist er schon mal nach Syrien ausgereist, ist er ein Rückkehrer, saß er schon mal in Haft, begeht er schwere Straftaten. Und dann kommen auch noch Anhaltspunkte und Kriterien zu seiner Persönlichkeit. Das heißt, ist er labil, hat er ein schwieriges Umfeld, wie ist sein Elternhaus, wie ist seine Ausbildungssituation, ist er arbeitslos. Dann kommen auch weitere Dinge hinzu, wenn wir sie erkennen, inwieweit ist er quasi depressiv, inwieweit ist er psychisch auffällig, inwieweit wird er von Radikalisierern beeinflusst. Manchmal haben wir zu einer Person über 80 einzelne Anhaltspunkte, die wir dann zusammenziehen und dann prüfen, ist das jetzt jemand, der eher ein Mitläufer ist? Ist das jemand, der eher radikalisiert, aber selbst keine Tat durchführt? Oder ist das jemand, der selber willens und in der Lage ist, eine Tat durchzuführen? All das dient immer der Frage, wie kann man aus der Vielzahl der Islamisten, die wir beobachten, diejenigen herausfiltern und priorisieren, bei denen wir Maßnahmen zur Überwachung enger ziehen.
Oft ist ja dann bei Gefährdern der Ruf aus der Gesellschaft zu hören, das Unverständnis darüber, warum haben Sie den nicht lückenlos überwacht? Können Sie uns das mal beispielhaft aufzeigen? Wie viel Personal müsste dafür eingesetzt werden?
Also wir brauchten zum Beispiel als Verfassungsschutz, um jemanden 24 Stunden zu überwachen, also einen Tag 24 Stunden, brauchten wir 40 Beamte. Und wenn ich das jetzt über eine Woche mache und das bei 870 Personen, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie groß alleine der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen sein müsste, nur um diese 870 Gefährder zu beobachten. Wenn wir eine Person beispielsweise, wenn sie aus Syrien zurückkehrt und es gibt keine Möglichkeit, sofort ein Strafverfahren einzuleiten, dann sind wir auch als Verfassungsschutz mit sehr viel Aufwand sehr nah dran an der Person, beobachten ihn auch manchmal über mehrere Tage, um sicherzugehen, was macht er und wo geht er hin. Aber alle 870 zum Beispiel gewaltbereiten Personen in Nordrhein-Westfalen über 24 Stunden zu überwachen, das funktioniert nicht.
Wie kann es dann aber sein, dass es immer wieder Fälle gibt, wo Täter durch das Raster rutschen? Also in den beiden Fällen bei Shika und Amri waren die Ermittler dicht an ihnen dran und trotzdem konnten sie die Anschläge nicht verhindern. Sind also strukturelle Fehler dann auch daran schuld?
Also ich würde mal so sagen, bei jeder Maßnahme, die durchgeführt wird, wie zum Beispiel Amri oder auch andere Fälle, die auftauchen, immer wieder sortieren wir dann unsere Strukturen und auch unsere Methoden und überlegen uns, was kann man anders und besser machen. Das ist eine lernende Verwaltung und das gehört dazu. Aber vielleicht mal ein Punkt, wenn wir jemanden überwachen und haben ihn dann 3 Tage lang 24 Stunden überwacht, dann sind wir in dieser Zeit nah dran. Da wir dann aber auch noch andere Personen haben, die dann überwacht werden müssen, kann es sein, dass einmal über eine gewisse Zeit die Überwachung weniger wird. Und wenn ein Täter in dem Moment, und die Tatentschlüsse sind ja nicht so, dass sie über Monate im Voraus quasi immer wieder von ihm gesagt werden, sondern ein Tatentschluss erfolgt dann ganz spontan. Irgendein zündender Funke verführt den Täter dazu, dass er jetzt losschlägt. Und wenn dieser zündende Funke innerhalb von 2 Stunden erfolgt, dann sind die Sicherheitsbehörden in diesen 2 Stunden nicht dran gewesen und können deshalb die einzelne Tat nicht verhindern. Wir müssen als Sicherheitsbehörden und auch als Gesellschaft wohl damit leben, dass wir unsere Methoden und Analysen immer weiter verbessern müssen, um möglichst jeden aufzuspüren und auch eng zu beobachten, von dem wir glauben, dass er eine Tat begeht. Aber wir werden keine 100-prozentige Sicherheit haben können, die so aussieht, dass wir quasi jede Tat verhindern.
Burkhard Freier, Ministerialdirigent und Abteilungsleiter im Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, haben wir gehört. Aber gibt es wenigstens im Nachhinein so etwas wie Aufklärung, das Rekonstruieren der Zusammenhänge und Abläufe? Das Bedürfnis nach Verstehen und Begreifen, nach Wahrheit jedenfalls, sind groß. Vielleicht eine trügerische Sehnsucht. Mehr als Wahrscheinlichkeit dürfen wir wohl nicht erwarten, schreibt Friedrich Rückert.
Ob eine Wahrheit ist in dieser falschen Welt, ich weiß nicht. Minder noch, wo sie versteckt sich hält. Dass eine Wahrheit wahr, schließe ich aus ihrem Namen. Denn wahr und Wahrheit scheint ersprost aus gleichem Samen. Doch wenn sie einmal wahr, wird sie dort ewig sein, wo alles ist, was wahr. Dort geht sie aus und ein. Dort werde ich einst sie sehen, in eigenster Gestalt. Jetzt scheint ihr Licht von dort herab durch Wolkenspalt. Sie ist die Sonne, die nicht selbst zur Erde kommt. Doch ist in ihrem Schein, was uns zum Leben frommt. Wie ist der Wahrheit Schein genannt? Wahrscheinlichkeit. Damit behelfen wir uns vor der Hand zur Zeit.
Friedrich Rückert, die Weisheit der Brahmanen. Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Terror auf dem Weihnachtsmarkt. Wer wusste was? Mit Wissen ist es, wenn es um Gefährder geht, so eine Sache. Viel Wissen bleibt auf der Strecke, wird oft nicht weitergegeben im Dickicht von föderalen Zuständigkeiten und unterschiedlichen Kompetenzen. Beispiel Hessen, da beobachtet das Landesamt für Verfassungsschutz die salafistische Szene. Für die Einstufung als Gefährder ist aber das Landeskriminalamt zuständig. Jetzt kommt hinzu, dass islamistischer Terrorismus ja nicht nur bundesländerübergreifend ist, sondern auch europaweit länderübergreifend. Sprich, es kommen noch mehr Behörden und Abteilungen ins Spiel. Und da funktioniert der Informationsaustausch nur bedingt, was sich nun auch wieder am aktuellen Beispiel zeigt.
Dass Chekat von den französischen Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder geführt wird, war den deutschen Behörden nicht bekannt. Zwar ist ein Eintrag in der französischen Extremistendatei Fichier S mit insgesamt rund 20.000 Namen nicht gleichbedeutend mit einer Einstufung als Gefährder in Deutschland. Wie der RBB in Sicherheitskreisen erfuhr, war Chekat aber nicht irgendeine Nummer im Datenpool, sondern galt zuletzt als einer der Top-Gefährder im islamistischen Milieu Frankreichs. Das ist umso gravierender, als Chekat in Straßburg und damit in der deutsch-französischen Grenzregion lebt, wo es zum Alltag gehört, über die Grenze ins benachbarte Ausland hin und her zu fahren. Seine kriminelle Karriere macht deutlich, dass er davon rege Gebrauch gemacht hat. 2017 war er in Deutschland zu einer Haftstrafe verurteilt worden, nachdem er in eine Apotheke im südlichen Baden-Württemberg sowie in eine Zahnarztpraxis in Mainz eingebrochen war. 2017 wurde er von den deutschen Behörden nach Frankreich ausgewiesen und mit einer Wiedereinreisesperre belegt. Seine Raubzüge führten ihn auch in die Schweiz und nach Luxemburg. Unmittelbar vor der Tat erhielt Chekat nach RBB-Informationen einen Anruf von einer deutschen Nummer. Er ging jedoch nicht ans Telefon. Was der Anrufer wollte und wer er war, ist bisher unklar. Doch es ist ein Hinweis darauf, dass Chekat möglicherweise nach wie vor Verbindungen nach Deutschland hat. Im Schengen-Informationssystem findet sich nach RBB-Informationen lediglich der Vermerk darüber, dass es sich um einen gefährlichen Straftäter handelt, sowie über die Einreisesperre nach Deutschland, aber kein Hinweis darauf, dass es sich um einen islamistischen Gefährder handelt, dem man Terroranschläge zutraut. Das Problem fängt letztlich jedoch schon viel früher an. Bis heute ist man innerhalb der EU nach wie vor nicht in der Lage, sich auf eine gemeinsame Definition zu verständigen, was man überhaupt unter einem Gefährder versteht. In der gemeinsamen Datenbank der Europäischen Geheimdienste, CTG, zu islamistischen Gefährdern wurde Chekat von den französischen Behörden nicht eingetragen, wie der RBB in Sicherheitskreisen erfuhr. Der Fall sei auch nie von den Franzosen vorgetragen worden. Insofern macht dieser aktuelle Fall einmal mehr deutlich, dass man beim Informationsaustausch über islamistische Gefährder in entscheidenden Punkten nicht vorangekommen ist.
Der ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Nun haben wir gehört, in deutschen Sicherheitsbehörden war nicht bekannt, dass Chekat in Frankreich als islamistischer Gefährder geführt wird. Das wäre aber durchaus eine wichtige Information gewesen. Schließlich lebte der Mann zwischendurch auch in Deutschland und saß in den beiden JVAs in Konstanz und Freiburg. Und dort war das völlig unbekannt. Frage an Holger Schmidt, ebenfalls ARD-Terrorismusexperte. Nun wird es hier und da medial gewertet als ein Hinweis auf eine eklatante Sicherheitslücke bei der Bewertung von potenziellen Terroristen hierzulande. Also, dass der deutsche Inlandsgeheimdienst Chekat für einen reinen Polizeifall hielt. Eine Annahme, die ja schon bei Anis Amri falsch war. Wie ist da Ihre Bewertung? Ist das eine Sicherheitslücke?
Ich bin da extrem zurückhaltend. Ich meine, Sherif Chekat hat ja bei uns hier quasi um die Ecke gewohnt. Ich bin gerade im Funkhaus Baden-Baden, des Südwestrundfunks. Pardon, eine Sekunde. So, Entschuldigung, musste mich räuspern. Er ist ja quasi hier in unserer Nachbarschaft gewesen und Michael Götschenberg hat das ja eben schon richtig beschrieben. Das ist ein grenzüberschreitender Raum hier. Wir sind hier dicht beieinander und wir tauschen uns als Kollegen auch mit den französischen Kollegen darüber aus, wie wir die Sicherheitslage sehen. Wir sehen weiterhin Sherif Chekat hauptsächlich als einen Serienstraftäter, der ganz viele Einbrüche, Raubüberfälle, Diebstähle begangen hat, mehr als 27 Mal verurteilt worden ist und wirklich notorisch kriminell war. Und in dieser Funktion haben ihn eben auch die Sicherheitsbehörden gesehen und wie Michael Götschenberg eben gesagt hat, es war ihm verboten, Deutschland zu betreten, hatte eine Einreisesperre. Wenn er es getan hätte, hätte es sogar einen Haftbefehl gegeben. Er wäre also sofort nur allein wegen dieser kleinen kriminellen Taten in Haft gekommen. So. Und jetzt ist eben die Frage, wie genau haben die französischen Behörden ihn in seiner islamistischen Radikalisierung gesehen? Da ist er einer von 20.000 Gefährdern gewesen und er ist nicht eingetragen worden in das große System der europäischen Nachrichtendienste eben mit den ganz gefährlichen Leuten. Und jetzt ist die spannende Frage, ist das ein Fehler gewesen oder ist er eben ein kleines Licht gewesen? Diese Frage kann ich im Augenblick noch nicht abschließend beurteilen, aber das wird, glaube ich, die ganz entscheidende Frage, wenn man sich angucken will, ob Sherif Chekat, dieser Fall, ob der falsch gelaufen ist.
Sie würden aber schon sagen, es gibt Informationsdefizite bei den Sicherheitsbehörden im Austausch über Gefährder zwischen Frankreich und Deutschland?
Ja, wenn man die Gefährder insgesamt, und da haben wir ja gerade von der enormen Zahl allein der französischen Datenbank gehört, wenn wir diese Zahlen insgesamt sehen, dann gibt es die ganz bestimmt. Aber das Problem ist eben, dass es keine einheitliche Definition, keine Klarheit darüber gibt, was ist denn jetzt genau ein Gefährder. In Spanien beispielsweise ist unter Staatsschutzgesichtspunkten jemand ein Gefährder, der ein unabhängiges Baskenland nachdrücklich fordert. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit irgendetwas, was wir hier in Deutschland als polizeiliche Gefährderbewertung halten. Das heißt, wenn man all diese Gefährder jetzt in ganz Europa, in allen 28 Staaten zusammenwerfen würde, hätte man einen ganz bunten Strauß an ganz unterschiedlichen Kriterien und immer das gleiche Wort, nämlich den Gefährder. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall, wenn es eine solche Datenbank, einen solchen Austausch geben soll, gleiche Kriterien, die Gleiches meinen. Und da, und das haben wir jetzt gerade eben von verschiedenen Seiten gehört, da ist die ganz große Schwierigkeit, hier einen Konsens zu finden. Und ich kenne keinen Vorschlag, der irgendwie so wäre, dass alle sagen würden, ja, so könnte das klappen.
Jetzt gibt es diese Forderung nach einer Art europäischem FBI, sprich Europol, zu einem europäischen Kriminalamt umzubauen und um Terrorkompetenzen zu erweitern. Ein Vorschlag zum Beispiel von FDP-Vize Kubicki. Realistisch, wo die europäischen Länder doch jetzt schon im Grunde ihr Wissen bunkern?
Nein, ich glaube, dass das völlig unrealistisch ist. Das ist hier immer charmant. Es gibt ja auch eine ganze Anzahl von Fernsehserien, die genau mit einem solchen Konstrukt operieren und wo dann internationale Ermittlerteams europaweit unterwegs sind. Das hat einen ganz großen Charme. Es stößt in der Praxis aber an ganz praktische Grenzen, dass kein Land eigentlich wirklich bereit ist, hier Polizeikompetenz abzugeben, dass kein Land es sich vorstellen kann, dass Beamten eines anderen Landes autark am Ende sogar noch, bewaffnet am Ende sogar noch in den jeweils anderen Ländern ermitteln. Das heißt, nach meinem Eindruck ist das, wenn man von einer europäischen Polizeibehörde redet, kann das eigentlich immer nur eine Koordinierungsbehörde sein und muss eigentlich immer klar sein, dass in einem souveränen Staat die Polizeigewalt einfach auch in diesem Staat bleibt, weil man sonst ganz, ganz, ganz viele Probleme, von der Sprache ganz abgesehen, bekommt. Aber klar ist, dass hier noch enger zusammengearbeitet werden muss. Klar ist ganz genauso, dass das ein Ritual ist. Es passiert etwas, dann wird das gefordert, dann wird lange darüber geredet und dann bleibt es eigentlich alles so, wie es ist.
Nun ist aber nicht nur die die europäische Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden ein Problem, sondern auch die innerhalb von Deutschland. Da gibt es ja einen Flickenteppich von unterschiedlichen Polizeigesetzen. Es sind insgesamt 18, also die der 16 Länderpolizeien. Dann haben Bundespolizei und Bundeskriminalamt auch noch jeweils eins. Inwiefern erschwert das denn die Arbeit der Ermittler, wenn sie Gefährder überwachen?
Na, einerseits erschwert es sie, andererseits gibt es Chancen. Das Lustige ist nämlich, dass kaum zwei dieser Gesetze gleich sind. Und wenn man den Zoll hinzunimmt, hätte man sogar noch eine 19. Behörde, die auf diesem Gebiet arbeitet und entsprechende polizeiliche Befugnisse hat. Und dann haben wir ja noch die 16 Nachrichtendienste der Länder und die anderen Nachrichtendienste, die aber eben die operative Befugnis nicht haben. Also es ist grandios, wie viel es da gibt. Und es ist grandios, dass eigentlich kaum zwei Behörden das Gleiche dürfen. Das kann zu Nachteilen führen. Das kann allerdings tatsächlich auch kreativ genutzt werden. Ich kenne viele Ermittlungsfälle, wo man dann tatsächlich in diesem Verbund darüber redet mit einer anderen Behörde, mit einem anderen Land und irgendwelche Deals findet nach dem Motto, naja, wenn er jetzt bei euch einreist, dann könnt ihr euch das Handy ja nach euren Vorstellungen angucken. Dann erfahren wir ja über euch, weil ihr das dürft, Dinge, die wir gar nicht dürfen. Das ist auf der einen Seite kreativ nutzbar und auf der anderen Seite natürlich ein Irrsinn, dass es vom jeweiligen Ort in Deutschland, vom jeweiligen Gesetz abhängt, was eine Sicherheitsbehörde darf.
Ritual haben Sie eben gesagt, es gibt ja auch nach Attentaten wie in dieser Woche diesen reflexhaften Ruf nach mehr Eingriffsbefugnissen für die Polizei, zum Beispiel nach Fußfesseln für Gefährder, nach einem längeren Polizeigewahrsam bei Terrorverdacht oder die Forderung nach Abschiebehaft. Was ist da Ihre Meinung? Wie könnte man besser überwachen?
Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe Maßnahmen, die auch sehr gut funktionieren, wenn man sie entschlossen anwendet. Und Burkhard Freier hat ja vorhin aus seiner Perspektive als Verfassungsschützer da auch sehr deutlich die Grenzen benannt, dass das manchmal dann eben auch eine Frage der eigenen Einschätzung, der Priorisierung in der Behörde, wer ist jetzt wichtiger als ein anderer und einfach auch der Personalmenge ist. Wenn man die Dinge anwendet, die man hat, kommt man schon sehr weit. Man kann sich nach jedem einzelnen Fall dann immer noch mal etwas ausdenken, was noch ein bisschen besser wäre, aber andererseits auch wieder ein bisschen mehr Freiheitsrechte einschränken würde. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine gewisse Gelassenheit zu sagen, es gibt einfach keine hundertprozentige Sicherheit. Es gibt Lebensrisiken, die sind nicht ausschließbar und letztlich haben wir etwas ganz Tolles, nämlich eine freie Gesellschaft, die wir auch nicht ohne Not jetzt an jeder Stelle opfern sollten. Und da tut mir dann manchmal ein bisschen Gelassenheit ganz gut. Ganz abgesehen davon, dass es ja immer wieder auch Fälle gibt, wo wir dann hinterher feststellen, dass das gar nicht so war, wie alle dachten. Ich gebe nur zu bedenken, heute diskutieren wir über Sherif Shekat und die Frage, wie gefährlich er nun war und ob er nun Islamist war. Und es ist der gleiche Tag, an dem wir vom Generalbundesanwalt hören, dass er das Ermittlungsverfahren wegen der spektakulären Geiselnahme auf dem Kölner Hauptbahnhof im Oktober abgegeben hat an die Staatsanwaltschaft Köln. Ganz einfach deswegen, weil nach 2,5 Monaten Ermittlungen überhaupt nicht mehr zu erkennen ist, dass das islamistisch motiviert war, was es damals gab, sondern eine in Anführungszeichen ganz normale Geiselnahme eines Menschen in einem Ausnahmezustand war. Und wir haben damals, geben Sie es zu, alle gedacht, das ist tatsächlich eine ganz krasse islamistisch motivierte Geiselnahme. Und hier hat der sogenannte Islamische Staat tatsächlich im Kölner Hauptbahnhof zugeschlagen.
Holger Schmidt, Terrorismusexperte der ARD, Dankeschön. Auch wenn der Islamische Staat in seinem selbsternannten Kalifat in Syrien und im Irak schwer geschwächt ist, er ist immer noch da und trägt seinen Terror nach Europa. Auch dieses Attentat in Straßburg hat der IS jedenfalls für sich reklamiert. Nach der Tat, nach den Toten und den Traumata, die der Horror ausgelöst hat, bleiben viele Fragen und der Wunsch nach greifbaren Antworten. Wahrheit zu erlangen, setzt aber jedenfalls bei Schiller einiges voraus, unter anderem den dreifachen Schritt der Zeit.
Dreifach ist des Raumes Maß. Rastlos fort, ohn Unterlass, strebt die Länge fort ins Weite. Endlos gießet sich die Breite. Grundlos senkt die Tiefe sich. Dir ein Bild sind sie gegeben. Rastlos vorwärts musst du streben, nie ermüdet stille stehen, willst du die Vollendung sehen. Musst ins Breite dich entfalten, soll sich dir die Welt gestalten. In die Tiefe musst du steigen, soll sich dir das Wesen zeigen. Nur Beharrung führt zum Ziel. Nur die Fülle führt zur Klarheit, und im Abgrund wohnt die Wahrheit.
Friedrich Schillers Gedicht »Spruch des Konfuzius«. Als am Dienstag der Attentäter von Straßburg in den Gassen der Altstadt Schüsse abfeuerte, als er mit seinem Messer abends tötete, erst Passanten, dann wache stehende Soldaten, da liefen Menschen in Panik davon. Das ist offenbar die Ikonografie des Terrors. Genauso geschehen in Paris und Berlin. Die Panik, dieselben Bilder und sie sind dann auch sofort wieder da im Kopf. In Berlin jährt sich am Mittwoch zum zweiten Mal der Jahrestag des Anschlags. Ein Attentat, von dem man sich auch heute noch fragt, ob es hätte verhindert werden können und damit der Tod von 12 Menschen und die Verletzungen von 65 weiteren. Auch Astrid Passins Vater wäre noch am Leben. Er wollte mit seiner Lebensgefährtin an dem Abend eigentlich ins Theater, Vorstellung ausverkauft, deshalb ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, wo er von dem Sattelzug von hinten erfasst wurde. Astrid Passin widmet sich seither der Aufklärung des Anschlags und ist Opfersprecherin. Wir haben vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, sie verpassen keine Sitzung der Berliner Untersuchungsausschüsse mit einer unglaublichen Akribie und Intensität, obwohl sie berufstätig sind, obwohl sie eine 11-jährige Tochter haben. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Also zum einen besuche ich nicht nur die Ausschüsse in Berlin im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Bundestag in Berlin und mache es deswegen, um einfach diesem Urinstinkt auch nachzugehen, den jeder, glaube ich, in sich trägt, dass man auf der Suche ist nach der Wahrheit und der Gerechtigkeit und man möchte natürlich wissen, wie der Angehörige und wie die Angehörigen ums Leben gekommen sind.
Also Sie wollen verstehen, die Zusammenhänge, die Abläufe, darum geht es
Ihnen? Auf jeden Fall möchte ich die verstehen und das ist auch uns und mir besonders wichtig, was auch ganz, ganz bitter vielen aufstößt, dass der Täter immer noch so eine Präsenz hat, sowohl mit dem Namen als auch mit dem Porträt. Also da hätte die Presse schon längst mal agieren können. Ich habe da auch schon jede Menge Aufrufe gestartet, dass man das einfach mal in einer Art ignorieren kann, für die Angehörigen und die Betroffenen immer wieder ganz, ganz schwer zu verkraften, wenn dann immer dieses Bild auftaucht.
Ne? Wie würden Sie das wünschen, dass der Name gar nicht auftaucht, das Bild nicht auftaucht?
Na, genauso wie Zeugen geschützt werden vor dem Untersuchungsausschuss, indem man nur den Nachnamen mit einem Buchstaben benennt, beziehungsweise dass man die Augen oder das Gesicht blass macht. Da gibt es ja viele Methoden, wie man da grafisch drauf eingehen kann.
Der Ausschuss im Abgeordnetenhaus in Berlin, um jetzt mal diesen rauszugreifen, tagt seit Juli 2017. Wie bekommen Sie denn all diese Termine in Ihren Alltag integriert?
Ja, das ist natürlich schwierig, das immer zu machen. Ich kann auch nicht bei jedem Ausschuss dabei sein, aber ich versuche bei den wichtigsten Terminen immer vor Ort zu sein, einfach um auch das Prozedere zu verstehen, wie ein Ausschuss funktioniert, wann welche Zeugen eingeladen werden, in welcher Form sie befragt werden, welche Funktion die Fraktionen haben und natürlich auch der Vorsitz, wie der arbeitet. Und möchte da natürlich auch genau auf die Finger schauen und unbedingt unsere Interessen, Wünsche, Ansprüche, Forderungen und auch vor allem unsere Fragen mit einbringen. Und im Berliner Ausschuss ist es möglich, zumindest im Abgeordnetenhaus mit der Pressekonferenz im Nachgang oder halt auch zwischen zwei Zeugen dort gesondert Fragen zu stellen, die auch viele Journalisten aufnehmen und auch der Vorsitz dann ganz direkt beantworten kann.
Was ist Ihnen denn wichtig einzubringen?
Wichtig ist bei uns zurzeit und was mir auch schon die ganze Zeit aufgefallen ist, dass es bei beiden Ausschüssen immer von hinten aufgerollt wird. Das heißt, für uns ist wirklich der wichtigste Tag der Tattag am 19.12.2016 und der, so wie es heißt, wird erst Ende 2019 begonnen zu bearbeiten und das ist natürlich viel zu spät und für uns nochmal eine lange Zeit, in der wir mit diesen ständigen Hiobsbotschaften leben müssen, weil es einfach nicht geklärt ist.
Wenn Sie das eines Tages nachvollziehen können, wenn Sie eines Tages wissen sollten, welche Pannen passiert sind, wer verantwortlich ist für die Katastrophe, wo die Behörden Fehler gemacht haben, was ist dann?
Ja, dann ist ein Ziel erreicht, nämlich dass wir ja nicht nur bei der Aufarbeitung mit einem großen Teil an Aufarbeitung und Aufklärung verholfen haben und auch geschafft haben, zu unserem Ziel zu kommen, nämlich zu wissen, wer der Verantwortliche war an entsprechender Stelle, der die falsche Entscheidung getroffen hat. Und man kann ja jetzt schon feststellen, dass oft an Inkompetenz es einfach nicht mehr zu übertreffen ist und dass viele Entscheidungen einfach fahrlässig hier gemacht worden sind. Nur keiner will es zugestehen. Im Gegenteil, es wird versucht, so spüre ich das halt ganz besonders im Ausschuss im Bundestag seitens der Bundesregierung und auch seitens der Anwesenden vom Bundesverfassungsschutz dort mit den jeweiligen Einwürfen oder dem Veto dieser Aussagegenehmigung immer wieder die Zeugen zu schützen oder halt nicht zur Aussage zu bringen. Und das ist natürlich sehr bitter und es stößt immer wieder auf. Insofern, dass man das Gefühl hat, dass die Bundesregierung hier eindeutig Einfluss nehmen will und das deckeln möchte. Und das kann nicht sein.
Das werden wir nachher nochmal im anderen Gespräch auch besprechen. Viele Opfer und Angehörige fühlen sich ja außerdem von der Politik, also der Berliner Politik, aber auch der Bundespolitik nicht richtig wahrgenommen und gehört, im Stich gelassen. In Frankreich war das anders, hat man das Gefühl, nach Nizza und Paris zum Beispiel. Sie selbst sind ja auch nach Nizza gefahren. In Frankreich gab es ein automatisches Zusammenrücken nach Anschlägen. In Deutschland, sagen Kritiker, gab es kein selbstverständliches Wir. Wie erleben Sie das?
Na, der Fakt ist ja schon mal der, dass am 20.12.2016 die erste Trauerfeier in der Gedächtniskirche der Politik stattfand, ohne uns, ohne unseres Wissens und ohne, dass wir überhaupt wussten, dass wir betroffen sind. Das ist ja schon mal der erste Punkt, wo wir gedacht haben, was passiert jetzt hier eigentlich? Warum läuft das so? Der zweite Punkt ist, dass ich mich jetzt natürlich auch auf EU-Ebene da schon sehr engagiere und auch aufgrund des Besuches in Nizza mit dem ersten Jahrestag dort beobachten konnte, wie sehr die Politik mit den Terroropfern Hand in Hand geht, wie die auch unterstützt werden. Und natürlich für mich auch schon zu dem Zeitpunkt genau das war, wo ich gesagt habe, ja, das ist eine Form von Trauerkultur, die wir uns gewünscht hätten und die wir, sowieso haben wir das Gefühl, immer wieder einfordern müssen und bitten, dass das mal verstanden wird, wie man sich fühlt als Terroropfer. Weil ich glaube, das ist immer noch nicht angekommen, dass man hier ganz klar unterscheiden muss und dass laut EU-Recht auch der Terror als besondere Straftat gilt.
Am nächsten Mittwoch jährt sich der Berliner Anschlag zum zweiten Mal. Wie werden Sie diesen Tag begehen?
Es beginnt am Vormittag um 10 Uhr mit einer Kranzniederlegung. Und im Laufe des Tages wird die Kirche für uns offen stehen. Das heißt, wir haben dort auch einen Raum, in dem wir uns zurückziehen können mit Seelsorgern und Nothelfern und auch den Opferbeauftragten, um mit denen zu sprechen. Aber auch für uns Angehörige einfach auch nochmal, um in den Austausch zu kommen. Ja, dann ist der Tag abgeschlossen und ich weiß aus Erfahrung vom letzten Jahr, dass man dann wirklich ganz tief Luft holen kann, weil es wirklich ein Tag ist, den wir schon seit Wochen mit sehr hoher Anspannung entgegensehen und uns, ja, das ist wie ein Stein, der blockiert und trotzdem ein Tag, an dem wir trauern wollen und uns den auch nehmen wollen dafür, aber trotzdem die Schwere hat, weil es halt wirklich der Tag war, an dem wir unseren Angehörigen verloren haben oder die Angehörigen.
Die Opfersprecherin Astrid Passin. Fragen und immer wieder Fragen, die sich stellen. Hätte schon vor dem Attentat ein Haftbefehl gegen Anis Amri erlassen werden können, wegen Drogendealerei, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen? Die Antwort der Berliner Polizei lautete meist, wir waren überlastet, wir hatten tausende von Überstunden, es gab sogar Feldbetten in den Büros, um all die Aufträge abzuarbeiten. Nächste Frage, beruhen die Pannen denn wirklich nur auf Überlastung der Sicherheitsbehörden oder lag da vielmehr auch eine falsche Einschätzung des späteren Attentäters zugrunde? All das wird in genau dem Berliner U-Ausschuss aufgearbeitet, den auch Astrid Passin regelmäßig besucht. Von dort berichtet Christoph Reinhardt. Er war bei der Sitzung letzten Monat mit dabei, als die frühere Berliner Polizeispitze sich erklärte.
Der Chef des Landeskriminalamts Christian Steyhoff war zuletzt lange krankgeschrieben. Kommt er oder kommt er nicht zur Vernehmung, fragen sich die Abgeordneten. Aber Steyhoff hat sich viel für die Aussage vorgenommen und ist gründlich vorbereitet. Antwortet auch auf unbequeme Fragen und räumt Fehler seiner Behörde in untypischer Offenheit ein. Der richtige Umgang mit Informationen aus verdeckten Quellen ist so ein Thema. Dass auch das Berliner LKA einen Spitzel in Amris Fusilet-Moschee hatte, wie es der RBB recherchiert hat, das will Steyhoff in öffentlicher Sitzung zwar nicht direkt bestätigen, ein Problem hätte er damit aber nicht. Seit vielen, vielen Jahren setze das LKA die sogenannten VP im Islamismusbereich schließlich ein. Für ihn ist wichtiger, ob deren Erkenntnisse den Ermittlungen gegen Amri auch zugute gekommen seien. Offenbar nicht. Die Ermittler hatten mögliche VP-Erkenntnisse in den 10 Monaten vor dem Anschlag nicht abgefragt. Ein fataler Fehler fasst der Grüne Benedikt Lux Steyhoffs Aussage zusammen.
Und dann hat er selber gesagt, sie können davon ausgehen, dass wir viele V-Leute im Bereich des Phänomenbereichs Islamismus haben. Und dann sagt er, es gab die eine Anforderung im Februar, davon geht er aus. Das halte ich für einen fatalen Fehler.
Dass das Islamismusdezernat drastisch überlastet war, räumt Steyhoff ein. Während man den Bereich Wirtschaftskriminalität sogar systematisch vor die Wand gefahren habe, wie er es ausdrückt, habe er den Staatsschutz zwar von Kürzungen ausgenommen, Die Überlastungsanzeigen seiner Beamten habe er aber nicht weitergeleitet. Es sei allen klar gewesen, dass es höchstens mittelfristig Verstärkung geben würde. Auch wegen der Überlastung seien andere Defizite nicht beseitigt worden. Fehleranfällige Aktenführung in mehreren Systemen, fehlende Dokumentation von Besprechungen mit der Staatsanwaltschaft und weil die Islamismusabteilung für Amris Drogendelikte und Schlägereien nicht zuständig war, gingen Informationen verloren, sagt SPD-Innenexperte Frank Zimmermann.
Auch das hat der Zeuge eingeräumt, dass es daran gemangelt hat, etwa die Erkenntnisse über BTM-Handel, über gefährliche Körperverletzung zusammenzuführen mit den Erkenntnissen über den Terrorverdacht, die Gefährlichkeitseinschätzung, die zunächst mal vorlag, um dann das höchstmögliche Maß an Sanktionen herbeizuführen, dadurch, dass man Ermittlungsverfahren zusammenführt und vielleicht ein Haftbefehl erwirken kann.
Nach dem Anschlag habe man viel verändert in der Berliner Polizei, berichtete der zweite Zeuge, der im Februar entlassene frühere Polizeipräsident Klaus Kant. Er habe zu Beginn seiner Amtszeit unterschätzt, wie heruntergespart die Polizei tatsächlich gewesen sei. Auch beim Staatsschutz habe man nicht schnell genug nachsteuern können, als ab 2015 immer mehr zu tun war. Von damals 84 auf heute fast 160 Mitarbeiter habe man das Islamismusdezernat inzwischen aufgestockt.
Von dem einen Untersuchungsausschuss haben wir gerade gehört. Weitere gibt es im Bundestag. Dort wurde bereits der zweite U-Ausschuss gebildet, weil die Erkenntnisse des ersten zu lückenhaft waren. Und dann gibt es noch den in Düsseldorf. Und immer wieder kommen die Vertreter zu demselben Schluss. Sie erfahren nur scheibchenweise von den Vorgängen, müssen zum Beispiel raus nach Treptow fahren zum Sitz des Verfassungsschutzes, um sich dort Notizen machen zu dürfen. Akten sind geschwärzt, andere Akten fehlen. Im Abgeordnetenhaus zum Beispiel warten die Mitglieder auf 900 Ordner von den Berliner Sicherheitsbehörden. Joachim Goll ist Reporter vom RBB und verfolgt den Fall Amri seit 2 Jahren intensiv. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Goll, die Ausschussmitglieder erleben dies alles als Schikane. Deshalb klagen FDP, Linke und Grüne gegen die Regierung, damit ihnen zum Beispiel Zeugen nicht vorenthalten werden. Wenn wir uns all diese Hürden vor Augen führen, kommen die Ausschüsse mit der Aufarbeitung überhaupt voran?
Nein, leider nicht so richtig. Es ist eine extrem mühsame, schleppende Arbeit, die da zu beobachten ist. Und es ist gerade für die Hinterbliebenen, wie Astrid Passin das gerade beschrieben hat, besonders unerträglich. Die Abgeordneten, vor allem im Berliner Abgeordnetenhaus, Sie haben es angedeutet, klagen darüber, dass ihnen Akten und Dokumente bis heute von den Sicherheitsbehörden hier vom Berliner LKA vorenthalten werden. Man tritt regelrecht auf der Stelle, jeden Freitag aufs Neue. Zudem treten wichtige Zeugen aus den Verfassungsschutzämtern und aus den Landeskriminalämtern, das ist auch in Düsseldorf so gewesen, in den Ausschüssen auf und verweisen bei ganz vielen Fragen einfach auf eine eingeschränkte Aussagegenehmigung ihrer Dienstherren. Ja, und das hat einfach zur Folge, dass viele Fragen mit diesem Verweis auf Geheimhaltung einfach nicht beantwortet werden. Die Situation ist auch so, dass die Sicherheitsbehörden konsequent nur das sagen, was sie sagen müssen. Zur Aufklärung des Falles tragen fast ausschließlich Medien und Journalisten und auch die Hinterbliebenen, die Druck machen, bei. Das ist ein schwerer Missstand, finde ich. Im Bundestag, Sie haben es gesagt, wollen Abgeordnete jetzt klagen, dass zum Beispiel auch V-Mann-Führer eines V-Mannes des Bundesverfassungsschutzes als Zeugen geladen werden können. Dieser Mann ging wie Anis Amri in der Fusilet-Moschee ein und aus. Also er ist ein ganz wichtiger Zeuge. Aber hier blockt eben auch das Bundesamt für Verfassungsschutz mit dem Verweis auf Quellenschutz.
Warum soll da was vertuscht werden?
Naja, welcher Verfassungsschützer gibt schon gerne zu, dass seine Quelle entweder aus dem Ruder gelaufen ist oder ihm über Jahre nur Blödsinn erzählt hat, ihn an der Nase herumgeführt hat. Es sind ja reichlich Ermittlungspannen zu verzeichnen in der Causa Amri und Fehler gibt natürlich keiner gerne zu und so lässt man Dinge einfach immer wieder unter den Tisch fallen, die man als Zeuge in einem Untersuchungsausschuss eigentlich gar nicht weglassen darf. Es ist ja so, dass jeder Zeuge zunächst darüber belehrt wird, dass er die Wahrheit sagen muss und dass er auch alles sagen muss, was er weiß und nichts weglassen darf. Und ich gewinne einfach langsam den Eindruck, ich habe alle Ausschüsse gesehen, also in Düsseldorf, in Berlin und im Bundestag, dass man die Sache da gar nicht ernst genug nimmt. Helfen könnte aus meiner Sicht nur, dass man die Zeugen wirklich dann unter Eid stellt. Dann wäre eine Falschaussage eine Straftat und das würde sich jeder Zeuge wahrscheinlich gut überlegen. Nochmal zur Erinnerung, der RBB musste die Berliner Polizei erstmal vor dem Verwaltungsgericht in einer Auskunftsklage dazu zwingen, die Zeiten, wann und wo man Amri beobachtet hat, herauszugeben. Erst dann war klar, das Berliner LKA hatte diese Observation schon zum 15. Juni 2016, also zu einem sehr frühen Zeitpunkt, eigenmächtig abgebrochen und es anderen Sicherheitsbehörden nicht mal mitgeteilt.
Auffällig ist ja das Beharren seitens des Verfassungsschutzes und seines ehemaligen Chefs Maaßen darauf, dass Amri ein Einzeltäter war. Italienische Fahnder kommen da zum ganz anderen Schluss. Sie haben ihren deutschen Kollegen übermittelt, dass an dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz auch andere Gesinnungsbrüder beteiligt waren. Dennoch heißt das immer kategorisch, immer wieder vom Verfassungsschutz, nein, Amri war alleine. Warum dieses Pochen darauf?
Ja, es ist vor allem die Bundesanwaltschaft, die auf diese These des Einzeltäters pocht. Das ist ja die führende Ermittlungsbehörde in diesem Fall. Ich persönlich halte es inzwischen für völlig unwahrscheinlich, dass Amri den Anschlag ganz alleine geplant und dann durchgezogen hat. Er bewegte sich ja in dieser Fusilet-Moschee und von dort aus hatten sich kurz vor Amris Anschlag zwei Reisegruppen, also alles Freunde von ihm, Richtung Syrien aufgemacht, die offenbar im Ausland dann Anschläge begehen wollten. Diese Männer wurden an der Grenze aber festgehalten und größtenteils nach Berlin zurückgeschickt. Und wenige Tage später hat sich dann der Anschlag auf dem Breitscheidplatz ereignet. Italienische Behörden, Sie haben es angedeutet, haben Telefonate dieser Männer, die allesamt, wie gesagt, mit Amri befreundet waren, nach dem Anschlag abgehört. Wir haben die Protokolle lesen können. Diese Gespräche belegen ziemlich klar, sie wussten von Amris Anschlag und haben ihn dabei auch mutmaßlich unterstützt. Also ich halte diese Einzeltäter-These für überholt und ich wundere mich darüber, dass es keine weiteren Anklagen oder Ermittlungen im Fall des Attentats auf den Breitscheidplatz gegeben hat. Zumindest äußert sich die Bundesanwaltschaft da auf unsere Fragen nicht.
Amri soll ja außerdem zusammen mit einem Russen und einem Franzosen ein Sprengstoffattentat geplant haben. Was ist da dran?
Ja, bei diesem Tschetschenen handelt es sich um Magomed C., einen 31-jährigen Tschetschenen. Bei dem haben LKA-Beamte 2016 vor dem Anschlag, also ein halbes Jahr vor dem Anschlag, eine sogenannte Gefährdeansprache durchgeführt. Von dem dort gelagerten Sprengstoff hatten die Ermittler damals aber keine Kenntnis. Diese Kenntnis hat man erst durch französische Hinweise nach dem Anschlag erlangt. Und dass Clément B., der französische Islamist, und Amri auch mit dem Tschetschenen zu tun hatten, das wussten die deutschen Polizeibeamten zu diesem Zeitpunkt nicht. Also die Berliner Ermittler wussten das nicht, als sie in diese Wohnung von Magomed C. kamen. Also diese Zusammenhänge haben sich erst viel später ergeben.
Joachim Goll, RBB-Reporter und Dokumentarfilmer. Seine Doku lief vergangenes Jahr in der ARD, der Anschlag, als der Terror nach Berlin kam. Vielen Dank. Astrid Passin, die ihren Vater auf dem Breitscheidplatz verloren hat, sagte vorhin, es gehe ihr um Wahrheit. Sie sei ihr Antrieb. Ähnlich schildern das auch Angehörige von Opfern der RAF, die eigentlich nur wissen wollten, was ist damals genau passiert, aber auf diese Frage bis heute keine Antwort bekommen. Wahrheit, die gibt es bei Wilhelm Busch sowieso nicht oder jedenfalls nur in sehr gedehnter Form.
Wer möchte diesen Erdenball noch fernerhin betreten, wenn wir Bewohner überall die Wahrheit sagen täten? Ihr hießet uns, wir hießen euch Spitzbuben und Halunken. Wir sagten uns fatales Zeug, noch eh wir uns betrunken. Und überall im weiten Land als lang bewährtes Mittel entsproßte aus der Menschenhand der treue Knotenknittel. Da lob ich mir die Höflichkeit, das zierliche Betrügen. Du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid und allen macht's Vergnügen.
Aus Wilhelm Buschs Kritik des Herzens. Kommen wir zurück zu den Attentätern, den Mutmaßlichen auf dem Berliner und dem Straßburger Weihnachtsmarkt. Und zwischen denen gibt es Parallelen. Amri saß wie Chicat schon in einem anderen Land im Gefängnis, in diesem Fall in Italien. Wie der Franzose konnte Amri fliehen, bevor er wiederum in Italien erschossen wurde. Und beide waren bereits allgemein kriminell aufgefallen, wie es im Polizeisprech heißt. Sie hatten also bei der Justiz eine dicke Akte. Außerdem wurde in beiden Fällen vermutet, sie hätten sich im Gefängnis radikalisiert. Nun wollen wir den Tag nicht ausklingen lassen damit, dass wir sowieso nichts tun können und uns der Ohnmacht ergeben müssen. Am Ende der Sendung wollen wir vielmehr ein positives Beispiel beleuchten, das genau da ansetzt. Der Psychologe Ahmad Mansour will Radikalisierung im Knast verhindern. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Mansour, wie soll das gelingen?
Naja, das ist eigentlich die Frage aller Fragen und da gibt es nicht nur eine Maßnahme, sondern man muss eigentlich enorm viel tun und schauen, was funktioniert und was nicht. Was wir machen es der Versuch, die Jugendlichen zu erreichen, bevor das die Islamisten tun. Dialogplattformen zu schaffen, mit denen wir darüber sprechen, und zwar nicht allgemein über alles, sondern vor allem über Faktoren, die eine Rolle spielen bei der Radikalisierung.
70 dieser Workshops haben Sie in Bayern schon abgehalten. Wie genau laufen die ab?
Naja, wir gehen rein und wir versuchen erstmal eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Die Tatsache, dass wir Ahmad Asmen heißen, dass wir die gleiche kulturelle Hintergrund haben, ermöglicht uns einen Zugang zu diesen Jugendlichen. Wir versuchen durch Rollenspiele erstmal bestimmte Themen zu aktivieren. Wir spielen Rollenspiele, die patriarchalische Strukturen wiedergeben, Missionierungsversuche, Gleichberechtigung, Opfer- und Feindbilder. Und dadurch entstehen dann Diskussionen, die natürlich sehr leidenschaftlich geführt werden. Die Jugendlichen sind nicht immer unsere Meinung, aber dadurch können wir Denkanstöße geben, Alternativen zeigen und mit den Jugendlichen eine Reise machen, indem sie widerstandsfähiger werden gegen Versuche der Missionierung, die auch unter anderem im Gefängnis stattfinden.
Sie arbeiten schon seit Jahren mit Menschen zusammen, die gefährdet sind, sich zu radikalisieren. Das ist jetzt ein Projekt der bayerischen Justiz, des Justizministeriums, seit vergangenem Sommer. Was wäre denn eine typische Szene für ein Rollenspiel?
Naja, wir spielen ein Rollenspiel zum Beispiel, wo ein junger Mann verliebt in eine deutsche Frau und der Vater ist dagegen. Er ist sehr sauer auf ihn, schickt ihn nach außen, will mit ihm nichts zu tun. Und da, als er in eine persönliche Krise trifft, auf einen jungen Mann, der dann versucht, ihn zu missionieren, ihn beizubringen, dass nicht nur der Vater sauer ist, sondern auch Gott sauer wäre, wenn er jetzt ein Claudia heiratet, eine Ungläubige heiratet. Diese Szene ist sehr einfach, aber auf der anderen Seite merken wir immer wieder, wie anfällig die Jugendlichen für Ansprachen, die religiös klingen. Die müssen nicht religiös sein, sondern man nutzt halt religiöse Worte und die Jugendlichen sind faszinierend von das, was er sagt, und wir versuchen danach darüber zu reden, wie kann man dann auf solche Versuche auch reagieren, wie kann ich Stärke zeigen und widerstandsfähiger werden, wenn solche Jugendliche oder solche Menschen mich ansprechen.
Es gibt ein Team bestehend aus 6 Pädagogen und Psychologen, aber kommen da nicht ohnehin nur die Leute zu Ihren Workshops, die man noch erreichen kann?
Nein, also wir haben auch viele, viele, die unbedingt mitmachen wollen. Sie wissen, in Gefängnissen gibt es abends nicht so viel zu tun. Das heißt, das Angebot wird wahrgenommen, nicht nur für denjenigen, die von uns begeistert sind, sondern auch von denjenigen, die vielleicht uns überzeugen wollen, dass wir falsch liegen. Ich bin sehr oft in den Medien, das heißt, die Jugendlichen wissen, wer ich bin, sie wissen, wer da kommt, und sie kommen hin, um mitzudiskutieren. Und das sind meistens Jugendliche, die nicht immer Demokraten sind oder mündiger geworden in der Diskussion, aber das sind genau die Jugendlichen, die wir erreichen wollen.
Kann man denn Erfolge Ihres Projektes sehen oder überhaupt nur messen?
Naja, Präventionsarbeit ist sowieso eine Aufgabe, die langfristig ist. Man kann nicht jetzt messen, wir haben jetzt 1.000 erreicht und von diesen 1.000 sind dann 1.000 nicht Attentäter geworden. Wir wollen viel schneller sein als die Islamisten. Aber ich kann Ihnen garantieren, es gibt so viele Jugendliche, die beim ersten Mal sehr radikal in ihren Ansichten waren, die nicht bereit waren, sich zu bewegen in ihren Gedanken. Und nach 2-3 Mal Besuche kommen sie zu uns und stellen Fragen und Aushang Gedanken, die absolut zeigen, dass sie mündiger geworden sind, dass sie jetzt wissen, dass Religion nicht nur spirituell sein kann, auch ideologisch aufgeladen sein kann, die Menschen dann instrumentalisieren konnte.
Ein Gefängnisimam aus Österreich hat in einem Buch Haftanstalten als Brutstätte der Radikalisierung bezeichnet. Warum sind Menschen gerade im Gefängnis so empfänglich für Propaganda?
Naja, Menschen, die labil sind, Menschen, die eine persönliche Krise durchmachen, Menschen, die auf der Suche nach einem neuen Anfang sind, sind sehr anfällig für Radikalisierung. Und das sind genau die Menschen, die wir im Gefängnis treffen. Gefängnis ist eine persönliche Krise, ohne Freiheit. Menschen überlegen, was sie falsch gemacht haben, was konnten sie in der Zukunft besser machen, damit sie Anerkennung bekommen von ihren Eltern, von der Community, von der Gesellschaft. Und wenn die einzigen, die solche Jugendliche im Gefängnis ansprechen, die Radikalen, die dann Angebote machen, dann sollen wir uns nicht wundern, dass natürlich Gefängnisse Orte der Radikalisierung sind.
der Psychologe und Buchautor Ahmad Mazur. Vielen Dank. Der 11. Dezember 2018 hat Straßburg verändert, wie auch der 19. Dezember 2016 Deutschland verändert hat. Beide Daten haben Menschen verunsichert, haben Sicherheitsdebatten ausgelöst, Fragen aufgeworfen und vor allen Dingen haben sie das Leben derer verändert, die damals am Tatort waren oder Angehörige verloren haben. Das war der Tag heute. Terror auf dem Weihnachtsmarkt. Wer wusste was? In dieser Woche mitgewirkt haben Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Oliver Klab, Hadice Haruna-Oelker, Claudia Sauter und Dorothea Schuler. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.